Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zurück mit Dennis Jacobs und meiner Wenigkeit Klaas Stechmann, den zwei Osteopathen aus der Nähe bzw. mitten aus Hamburg im Knochenjob-Podcast. Ja, wer sich den letzten Fall der Woche angehört hat, der hatte auf einen Cliffhanger gewartet und der Cliffhanger hat sich geschlossen. Um den Patienten mit den Schwindelattacken zu zitieren, er sagte, es geht ganz besser. Das okay. Fand ich ganz cool, dieser okay. Ausdruck.
Falls zufällig jemand die Folge noch nicht gehört hat, fass nochmal kurz zusammen, worum ging es da?
Ach ja, genau. Ah, okay, da müsste ich jetzt beide ein bisschen länger ausholen, aber jemand mit hauptsächlich Schwindelproblematik, aber auch langwieriger Nackenproblematik, ein bisschen viszerale Probleme. Es ging aber wesentlich hauptsächlich um diesen Schwindel. Erste Behandlung war gefühlt gut während der Behandlung und am Ende der Behandlung alles gut. Und dann beim nächsten Mal, Gespräch zur zweiten Behandlung, ja, um ehrlich zu sein, ging es mir deutlich schlechter hinterher. Mhm. Ich dachte so, okay, nicht so toll. Patient hat es ganz gut wahrgenommen im Sinne von, ja, das ist jetzt ein Zustand, der irgendwie lange unter der Oberfläche brodelte und der jetzt sehr akut geworden war durch die Behandlung. Die Behandlung war sehr viel viszeral, etwas fester, faszial im Nacken. Und dadurch wurde der Zustand so ins Akute gebracht, aus seiner Sicht. Ich selber war nicht ganz so happy, weil es halt etwas stärkere Nachwirkungen gab, als ich das sonst so in Kauf nehme. Und dann war die zweite Behandlung, dass ich die BWS behandelt habe und insbesondere sehr viel Kranial bearbeitet habe. Was bei dem Patienten sehr interessant war, war, dass er halt aus seiner Jugend mit traditioneller arabisch-islamischer Medizin behandelt wurde, die definitiv etwas anders auf den Körper und auf Krankheiten blickt, als jetzt so unsere westliche, mechanistische, reduktionistische Welt. Und das habe ich so ein bisschen mit einfließen lassen durch Gespräche und auch durch die Behandlung. Er hatte schon Vorerfahrungen mit Kranio gehabt, also habe ich ein Kranio-Feuerwerk abgefeuert. So richtig. Ohne okay. Genaue Kenntnis, was ich da eigentlich genau gemacht habe.
Schön den V-Spread angesetzt. Junge.
Nein, es war SSB war dabei, Lateralreflexion, glaube ich. Occiput frontale voneinander wegbewegt, die Temporalia bewegt und das ging gut ab. Und dann nach der zweiten Behandlung kam er zur dritten Behandlung und um ihn nochmal zu zitieren, es geht mir deutlich besser, es geht mir ganz besser.
Super.
Das fand ich cool, genau. So, dass wir jetzt eigentlich uns wieder getrennt haben, er irgendwann nochmal in den nächsten Monaten vorbeischauen will, weil er jetzt so ganz happy war und das, was ich jetzt zuletzt immer wieder jetzt glaube, langsam zu verstehen, was Still wollte, dass wir den Körper halt irgendwie so hinbiegen wollen müssen, ihm da und dort helfen, dass der Körper sich selber hilft. Ja, das wäre nicht davon ausgehen, der Körper regeneriert sich selbst, bringt sich in eine Homöostase, das kann der Körper eigentlich grundsätzlich immer, kann Krankheit selber in den Griff kriegen. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir gucken, an welchen Schräubchen wir als Osteopathen drehen und wenden müssen. Und so war jetzt meine Idee. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder irgendwo Probleme gibt, komm zu mir. Du weißt, bei mir kriegst du Hilfe.
Schön, stark. Ja, es war ja auch nochmal der interessante Aspekt, dass der Mann aus dem arabischen Raum kam und eine andere Form der Medizin bekannt.
Das fand ich wirklich eigentlich am interessantesten.
Unani hast du mir nochmal gesteckt. Das kannte ich gar nicht, das Wort. Und dann habe ich nochmal nachgeschlagen. Griechisch-arabische Heilkunst. Und ich glaube, du hattest auf deinem Instagram-Kanal auch mal ein Narbenbild von seinen Behandlungen geschickt, oder war das eine andere Person?
Das ist natürlich inkognito.
Okay.
rein fiktiv die Bilder.
ChatGPT.
Genau. Also um das nochmal
Wahrscheinlich
auch die Leute, die das auf, Ja, gut. Auch die Leute, die das auf Instagram nicht gesehen haben. Das sagen, also Höhe, so 3. bis 5. Brustwirbelkörper waren so ganz viele kleine Einritzungen und das sah so aus, als wenn man so zählt, so mit 5er-Ritzung so ungefähr. Und das war eine Art des Schröpfens und das kennen wir ja aus alten europäischen Methoden, aber auch aus der Ayurveda, glaube ich, und halt eben auch in dieser traditionellen Medizin. Und das fand ich faszinierend. Das hat ihm damals als Jugendlicher extrem geholfen, auch mit Kopfproblemen, hauptsächlich Kopfschmerzen waren das damals. Es hat so den Druck irgendwie abgelassen. Mm. So, und ich muss sagen, ich finde das Ganze halt faszinierend. Jetzt nicht unbedingt nur diese Methode, aber für mich war das auch neu. Und ich hatte auch nochmal diesen Kollegen von uns, Raphael Zigaraparodi, der sich ja sehr mit indigener Medizin beschäftigt. Also hauptsächlich natürlich so das aus Amerika, weil das halt eben aus der die Wurzeln der Osteopathie sind oder in die Osteopathie mit reingespielt hat und für ihn betrifft. Aber er kannte das zum Beispiel auch nicht, obwohl er Franzose ist und da ja auch sehr viele Leute aus dem Maghreb da leben und so weiter. Aber habe ich ihn nochmal auf den Trichter gebracht. Ist interessant, ist halt eine andere Möglichkeit, da drauf zu gucken. Und ich denke mir das halt immer wieder so, wenn man das mal so jemanden aus dem Amazonas oder von was weiß ich vorher aus einer alten Kultur hierher bringen würde und dann sitzt er sich halt in ein Behandlungszimmer beim Arzt, wird nicht mal Hallo gesagt, wird nur unfreundlich angegrunzt und dann in irgendeine Maschine reingesteckt und dann wird reingeguckt und dann, ja, ist nix und dann, ne, ist nix und tschüss. Und dieses halt nur an einem Symptom herumdoktern vielleicht und irgendwie überhaupt null Ursachenforschung, null Ganzheitlichkeit, das manchmal denke ich, das ist doch auch irgendwie verrückt, in welche Richtung wir uns da so bewegt haben. So gut das halt auch ist in einigen Bereichen, ne?
Tja, it always depends, ja.
It always depends. Das ist alles individuell. Es kann ja nicht sein, dass das, ja, es kann doch nicht sein, dass das die Quintessenz unseres Podcasts ist. Ah,
das mache ich mir als Button, glaube ich, nur.
Ja, gut.
Ja, ja wahrscheinlich schon. Das ist die 24, das ist die Antwort auf alles. Ja, speaking of interessante Fälle, ich hatte jetzt, und das ist jetzt kein großer osteopathischer Fall, aber einfach ein random Fact, den mir eine Patientin gesteckt hat, die ich auch schon lange behandle, die sagte, sie war jetzt beim Augenarzt und hatte sich deswegen ein bisschen zu meinem Termin verspätet und sie sagte, der Augenarzt war ganz aufgeregt, aber im positiven Sinne und hat Fotos von meinem Auge gemacht, weil sie ist eine von, wie sie sagt, mehreren Personen auf der Welt, die einen Leberfleck im Auge auf der Netzhaut hat.
Okay.
Und sowas kann man haben. Und dann dachte ich mir nochmal, what the fuck? Das habe ich noch nie gehört. Und ja, fand ich jetzt auch merkwürdig. Sie hat dadurch keine Einschränkungen, aber das ist so, das ist schon so ein bisschen wie beim Perlen suchen und beim Muscheln aufbrechen dann tatsächlich eine Perle finden unter Augenärzten und der hat sie dann noch lange da untersucht und beziehungsweise für studentische Zeigezwecke Fotos davon gemacht.
Mhm.
Fand ich irgendwie funky. Also ich lerne jede Woche immer wieder Dinge dazu und lerne Menschen und Fälle kennen, wo ich mir so denke, okay, das habe ich noch nie gehört.
Was man auch noch so alles haben kann, ist ein schöner, interessanter Fall von mir diese Woche. Eine Patientin, die ich schon länger behandelt hatte, immer mal wieder gut, immer mal wieder auch nicht ganz so richtig gut. Chronische Beschwerden, hauptsächlich so im Nacken-BWS-Bereich gehabt. Und die letzten Jahre hatte sie, oder ich sag mal so, die letzten Monate hatte sie sehr stark mit Kopfschmerzen zu tun gehabt und mit so einer richtig fiesen Trigeminusneuralgie, also richtig ausgewuchert, ausgewachsen. Und Stresslevel hoch, beruflich, privat, vieles. Und irgendwann kam sie so wieder in eine Behandlung nach einer längeren Pause und irgendwie ist sie verändert. Sie nicht mehr gleich auf 180, so wenn man sie irgendwie so fragt nach ihrem Ex-Mann oder sowas.
Ja,
ja gut, sowas frage ich normalerweise nicht, aber verändert, positiv verändert, gelassen, beruhigter und so weiter. Und sie hatte Erfahrung gemacht mit Reiki zum Beispiel und jetzt nicht unbedingt so sehr mit dieser Anfassmethode, also das auch, aber auch so über Gespräche vor allen Dingen. Und ein Gespräch war halt irgendwie so eine Art Rückführung, wo herauskam, dass sie in ihrem früheren Leben oder in früheren Leben öfter mal geköpft wurde. So, der Kopf wurde mehrfach abgetrennt.
Öfter mal.
Sie meinte so, öfter mal, genau.
Ja,
je nachdem, wie es so läuft, wiederholt sich unser Leben ja nicht nur einmal, sondern mehrfach und so. Mhm. Und das hat für sie extrem Sinn gemacht. So fühlte sich ihr Kopf an, weil sie immer rumgelaufen war und den Kopf halt irgendwie nicht, den konnte sie nicht auf den Schultern halten, den musste sie festhalten, so ungefähr. Und sie hatte so auch dieses Gefühl, als wäre der Kopf abgetrennt und tut weh und zieht und brennt und sonst was. Und ob es jetzt an dieser Erkenntnis lag oder nicht, auf jeden Fall hat das ihr ordentlich geholfen. Sie hat immer noch Probleme, aber es ist echt eine ganz andere Nummer. Also auf der Schmerzebene, aber halt eben auch auf dieser emotionalen Ebene, dass sie damit echt besser umgehen kann.
Jeder FDMler überlegt sich sofort, okay, wenn sie so ein Bild ausspielt, welche fasziale Distorsion könnte das sein?
Ja, leider kenne ich keinen FDM. Schade.
Ich schätze, es geht in Richtung Einfalldistorsion bei ihr, aber gut.
Yep.
Auf jeden Fall interessant und ich habe im Familienkreis auch eine spirituelle Dame, die von so früheren Lebenserfahrungen berichtet und schon felsenfest davon überzeugt ist, dass sie als Hexe verbrannt worden ist irgendwann in ihrem Leben. Hat auch rote Haare, also naja. Verrückt, was Menschen so haben können, aber schönes Bild und schön auch, dass ihr das eine Brücke gibt, das irgendwie so ein bisschen besser einordnen zu können und aushalten zu können.
Exakt, das, ja.
Darf dann natürlich sich nicht von der Spirale und von der Fantasie noch weiter schrauben, weil dann, also ich kenne auch so Menschen, die kratzen dann so ein bisschen an der Ecke zum Schwurbel und denken sich dann noch ein paar andere Dinge aus, die da eine Rolle spielen könnten. Und dann kommt irgendwann die Schuldfrage auch und irgendwie die Leute müssen immer irgendwas, irgendwen oder irgendeinen Umstand als Erklärung haben und wenn das nicht auf der Hand liegt, dann wird es manchmal schon exotisch von den Ideen und Gedanken.
Das stimmt, ne? Gefahr ist bei solchen Sachen auf jeden Fall auch immer da. Aber in diesem Falle war es ein echter guter Treffer, wie du es ausgedrückt hast, eine Brücke zum allgemein besseren Umgang damit, ne? Dass halt jetzt Sachen, die sie vorher auch schon gemacht hat, dass die jetzt besser funktionieren. Halt zu einer mehr Leichtigkeit im Alltag.
Mhm. Eine ähnliche Erleichterung und auch ein Thema, was Menschen alles so haben können, hatte ich mit zwei Patienten von mir, die beide Diabetiker sind. Und die eine Patientin ist in den 40ern, Anfang 50er vielleicht und ist übergewichtig, das sagt sie auch selber und ist die ganze Zeit immer als Typ-2-Diabetikerin gelaufen, ist in ihrer Familie aber Typ-1-Diabetikern oder von Typ-1-Diabetikern umgeben und hat das ganz lange propagiert, dass sie glaubt, dass sie selber Typ-1-Diabetikerin ist und siehe da, jetzt mit Ende 30 war das bei ihr, glaube ich, ist dann nochmal einer da wirklich reingekrochen und hat rausgefunden, dass es gar kein Typ-2-Diabetes war, sondern dass sie Typ-1-Diabetikerin ist. Okay. Und das ist einfach nie so richtig zum Tragen gekommen. Das hat sie dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen befriedet in ihrer Diagnose und sie hat sich verstanden gefühlt, weil sie jetzt natürlich nicht mehr so unbedingt mit dem Makel des Typ 2 Diabetes rumlaufen musste, obwohl sie selber weiß, da steckt noch Potenzial in ihrem Körper, noch etwas gesünder zu leben. Naja. Und eine andere interessante Geschichte ist ein Mann, der schon seit seiner Kindheit Typ 1 Diabetiker ist, jetzt in seinen, nee, der ist jetzt 60 geworden, hat er mir heute erzählt. Und Zeit seines Lebens halt insulinpflichtig gewesen und der weigert sich dieses Dauersensor-Messgerät am Arm zu tragen, weil er sagt, ich will nichts Fremdes an meinem Körper haben, das kann ich nicht aushalten. Und der piekst sich sein ganzes Leben lang halt 5-mal am Tag und misst diesen Blutstropfen und haut dann mit dem Pen immer in seinen Bauch. Und bei der Palpation von Cäcum und Sigmoid dachte ich, im ersten Moment, ah krass, hier ist ein Lipom und es war wie so eine kleine, wie so eine Bubble, wie so eine kleine knubbelige Rolle unter der Haut und er sagte, nee, das ist das Narbengewebe vom ganzen Leben lang mit dem Pen da reindrücken, da hat die Haut sich schon so hart und fest gemacht und siehe da, da steckte auch ein bisschen Potenzial noch, das Ganze, das habe ich jetzt nicht aufgelöst, aber das Ganze entgegen des umliegenden Gewebes ein bisschen zu mobilisieren und dann in der Tiefe auch Dickdarm zu mobilisieren. hat ihm ein bisschen Entlastung für den unteren Rücken gegeben. Das fand ich auch nochmal ein interessanter Aspekt. Form und Funktion bedingen sich, und wenn du als Funktion immer hast, an diesen und jenen Stellen irgendwie eine Stichwunde zu kassieren, dann sagt der Körper, okay, dann machen wir uns hier doch einfach mal ein bisschen tighter.
Ja, das habe ich schon mehrfach beobachtet, diese Rollen, die dann haben, oder diese Verdichtung in dem ganzen Gewebe, wo die sich über Jahre lang, Jahrzehnte lang spritzen, sei es jetzt ein Pen, oder früher haben die das ja auch nicht mit einem Pen gemacht, sondern halt mit einer richtigen Subkutannadel, so, das war, ja. Auf jeden Fall.
Der Subkutan oder auch der Infusionsnadel bin ich entkommen, lieber Klaas. Lange habe ich hier rumgejammert und davon geträumt, einen Marathon zu laufen. Und vor ein paar Tagen, ein paar Wochen ist es jetzt schon her, habe ich es getan. Ich bin den Hamburg-Marathon gestartet und bin ihn tatsächlich auch ins Ziel gekommen. Und das Ganze ohne die Beschwerden und Arschgebrechen, die ich hier schon vorher im Podcast berichtet habe. Also meine Kolleginnen und einige andere Menschen, die mir so ein paar Übungen noch gegeben haben und die auch noch mal ihre zarten Hände auf mein fasziales Gewebe Unterschenkel gegeben haben, haben mir da echt Releases gebracht. Und ja, es war wirklich eine grenzwertige Erfahrung für mich. Das war ja mein erster Marathon. Okay, ja. Und ich würde jetzt auch vorsichtig sagen, es bleibt der einzige Marathon in meinem Leben. Also meine Hofferschen Fettkörper und die suprapatellaren Fettkörper sind immer noch leicht geschwollen und hin und wieder zwickt und zwackt das Knie mal rechts und mal links. Aber meine große Sorge, dass die Achillessehne wieder muckt, hat sich nicht bestätigt. Hat sich sofort nach einem Kilometer gemeldet, aber ich konnte es dann glücklicherweise rauslaufen, und hinten raus war es dann einfach die Kraft und Energie, die zu Ende ging und die mich zuletzt dann 2 Kilometer vom Ziel fast hat auf die Erde legen lassen, weil ich so im Arsch war und ich wollte nur noch nach Hause ins Bett. Das war aber zufällig die Himmelsrichtung, wo das Ziel auch war. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann gehst du ins Ziel, da sind ein paar Leute, die auf dich warten, und dann können die dich nach Hause bringen. Und das hat mich dann motiviert, das Ding zu Ende zu ziehen. Und,
Nicht schlecht. Schön dann, mit der Schubkarre nach Hause.
Bin dann in 4 Stunden 13 ins Ziel gekommen. Ich wollte, das wäre mein Traum gewesen, unter 4 Stunden es schaffen. Aber dazu hat es dann am Ende leider nicht mehr gereicht. Aber es ist auch völlig okay so. Man sagt ja immer, dass es ja immer so eine große Party ist und so eine gute Stimmung. Und ich habe auch zwischendurch von dieser Stimmung was wahrgenommen. Hinterher war ich so im Tunnel, habe so auf die Erde geguckt, dass ich einfach nur noch nach vorne gestolpert bin. Und dann zwischendurch waren da so ein paar Herrschaften, die dann meinen Namen auf dem Nummernschild da gelesen haben und sagten, lauf, Dennis, gib Gas. Und innerlich dachte ich mir so, halt's Maul, Alter, ich lauf schon die ganze Zeit, du Penner. Und war zwischendurch kurz davor, irgendjemand anzumeckern, und hab das auch mitgekriegt, dass einige andere Läufer, andere random people angemeckert haben.
Okay.
Aber alles in allem, schon ein witziges Ding.
Hast du abgenommen jetzt über die ganze Zeit so? Wenn jetzt über deine ganze Vorbereitungszeit und bis jetzt, falls du nicht wieder zwischendurch völlig aufgedunsen bist?
Nee, ich habe tatsächlich auch parallel ja ein bisschen den Rumpf und Core und Oberkörper trainiert, um den Laden so ein bisschen zusammenzuhalten. Und ich habe sogar 2,5 Kilo zugenommen. Hab ein bisschen mit Proteinpulver und andere Zeug, ein bisschen Kreatin gearbeitet. Und vielleicht war das irgendwie dann auch alles ein bisschen zu viel, ein bisschen zu schnell, dass das rechte Bein zu fest geworden ist. Ich weiß es nicht. Aber diese ganz spitteldürren Läufe, wo nur Haut und Knochen dran ist, da muss ich mich glücklicherweise nicht zu zählen, und ab jetzt fröne ich auch wieder voll und ganz dem Laster Gerstensafts und der Weinschorle und oder der Traubensaftschorle, und ich glaube, das wird mich schnell wieder zu alter Substanz bringen, und ich werde mich jetzt auch wieder mit mehr Zeit um andere Dinge kümmern. So eine verdammte Marathonvorbereitung nimmt echt total viel Zeit in Anspruch.
Hm.
Ja.
Nicht schlecht. Und so die Knochen und die Muskeln, die machen es noch ganz gut mit so jetzt? Oder merkst du das immer noch so krass? Bist du seitdem nochmal wieder gelaufen?
Ich bin noch nicht wieder gelaufen. Der Körper, also ich tracke das Ganze mit so einer Uhr halt und so. Mein Körper sagt noch eine Woche danach, Junge, mach mal eine Pause, leg dich mal hin. Heute ist ein guter Tag, um eine Pause zu machen. Entspann dich doch mal. Es gibt auch Entspannungsübungen. Und ich habe schon geschlafen wie ein Weltmeister, aber das autonome Nervensystem wollte und wollte nicht so richtig zur Ruhe kommen.
Ja.
Aber jetzt muss ich sagen, es ist echt in Ordnung. Also ich hatte am Tag danach Muskelkater, aber tags drauf war es dann wirklich schon, bis auf diese leichten Überanstrengungen im Knie, war es dann schon irgendwie gut durchgestanden für mich. Das war schon in Ordnung. Ja, und in diesem Zuge ist ja auch total interessant, seine eigene Medizin zu schmecken und behandelt zu werden. Und dann, also früher weiß ich noch als Student, da hat man immer fiktive Techniken aneinander gemacht, aber so richtig ein Thema hatte man meistens da nichts. Aber wenn man wirklich ein Problem hat und da drückt einer mit lautem Lachen rein und macht dir das Leben zur Hölle, das ist ja schon auch noch mal eine andere Form des Masochismus.
Auf jeden Fall.
Ich war so verzweifelt, ich habe ja alles ausprobiert, ich war schwimmen und habe mich behandeln lassen hier und da und piep und papp. Und war kurz davor, mich sogar nadeln zu lassen. Also ich habe nichts dagegen, gestochen zu werden. Aber also ich muss jetzt auch nicht in jede Nadel reinrennen, die mir entgegengehalten wird. Aber ich dachte noch mal so, ja, um vielleicht ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen, wäre das ganz gut. War mir aber dann vom Zeitfaktor ein bisschen zu knapp, weil ich dann nur noch eine Woche bis zum Marathon hatte und ich durchaus schon mal gehört habe, dass es Behandlungsreaktionen gibt, die mehrere Tage anhalten und auch zu einer Erstreaktion führen, sage ich mal. Und das wollte ich irgendwie umgehen und habe dann auf konservativen Wege das gemacht. Hättest du mich da mit einer Nadel wieder freigekriegt? Was glaubst du?
Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Vorteil hätte sein können, so dieses Entlasten, dieses Druck wegkriegen. Der Vorteil am Dry Needling ist ja, dass man halt eine Nadel benutzt, um halt in richtige Densifikation so reinzukommen, also in das Zentrum von diesen Triggerpunkten, ne, wo sich Aktin, Myosin so verhakt haben. Und wenn du da so mit den Händen drauf herumgeniedelst, das massierst, darauf drückst und so, dann kriegst du das Ganze drumherum so gelöst, aber so wirklich so diese mini-kleine Verhakung und diesen Rigor-Komplex, wie man dazu sagt, den kriegt man halt mit der Nadel perfekt gelöst. Mhm. Du hast natürlich recht, dass wenn du sowas noch nie hattest, dass man nicht so ganz genau abschätzen kann, hast du jetzt ein bisschen Muskelkater hinterher oder merkst du es kaum oder naja, ne, hast du dann irgendwie 3-4 Tage was davon so ungefähr. Mhm. Und da hast du schon so ein bisschen recht, dass es halt mit Hinblick auf so einen Marathon, den du dann halt laufen willst, dass das vielleicht ganz gut ist, das Risiko nicht einzugehen in dem Falle. Ja, Leute, die das schon mehrfach gemacht haben, die können das in der Regel sehr gut einschätzen, wie stark die Nebenwirkungen so sind. Und genau.
Wie nachhaltig ist das denn, wenn man da jetzt ein Rigor-Komplex dann aufspaltet oder, weiß nicht, zersticht, zerplatzen lässt, auflöst? Ist das dann gut oder neigen die Leute an den gleichen Triggerpunkten, die ja durchaus von Mensch zu Mensch an ähnlichen Lokalisationen auch häufig wieder zu finden sind, dass das sich dann zeitnah wieder aufbaut?
Ja, was man auf jeden Fall weiß, es ist eine effiziente Methode, aber in einigen Studien wurde immer so der Fehler gemacht, dass man halt immer nur eine einzige Nadel reingepiekst hat und dann halt, so, um das so schön reduktionistisch beurteilen zu können, eine Nadel, ein Punkt, was passiert und so. In der Realität, in der Praxis, halt sollte man das auf jeden Fall ausweiten, dass man halt möglichst mehrere Triggerpunkte sich sucht und halt vor allen Dingen auch guckt, was gehört so alles da rein. Ich gehe davon aus, die meisten, die uns zuhören, kennen so diesen Trapeziusmuskel und wissen, dass wir da so super häufig Triggerpunkte haben. Und wenn wir da reindrücken, dann zieht das in den Nacken hoch, zieht in den Hinterkopf, zieht vielleicht in die Schläfe, vielleicht ins Auge, vielleicht in den Kiefer, in die Zähne, ins Ohr rein und so.
Das kennen
super viele.
Ich genau. Auch.
Und da, das ist richtig cool zum Lernen auch, des Triggerpunktes. Den kann man so richtig schön zwischen den Fingern hin und her switchen lassen. Und dann muss man gucken, okay, zwischen meinen Fingern, da ist der Triggerpunkt und da muss ich dann mit der Nadel reinkommen. Und das ist auf jeden Fall gut, das zu machen. aber wenn wir nicht den Trapezius transversus und den auch den aszendenten Teil, ne, also dieser ganz untere Anteil des Kapuzenmuskels, da haben wir super häufig auch richtig fiese Triggerpunkte drin. Und wenn man da mit der Nadel beigeht, dann sagen die Leute das auch, oh krass, das zieht mir jetzt so richtig hoch in den Nacken oder also in dem Bereich, wo eigentlich der erste so saß. Und das ist definitiv wichtig, solche Sachen, solche Prozesse zu kennen und zu wissen und auch da nicht nur mit einer Nadel zu arbeiten, sondern halt mit mehreren Nadeln. Das ist so ein Ding, was jetzt Gott sei Dank durch den Boom, den es da in der Wissenschaft gab, die letzten, naja, ich sag mal so 4, 5, 6 Jahre gab es wirklich einen ziemlich krassen Anstieg an Publikationen und Untersuchungen dazu. Und die haben auf jeden Fall auch dazu geführt, dass es besser wurde, dass die Studienlage besser wurde und wir auch neue Erkenntnisse gekriegt haben.
Mhm. Ist es denn dann so zu verstehen, dass es auch, wie es mal die Idee war, eine primäre Dysfunktion, einen primären Triggerpunkt gibt, der alle anderen dann auch mit ansteckt? Oder kann ich random hier und da und dort welche haben? Und wie finde ich, find ich das palpatorisch irgendwie raus? Und muss ich dann nur den einen beackern? Oder ist die gute alte Davos-Technik mein Freund?
Genau. Theoretisch haben wir häufig auch sowas wie eine Ursprungsläsion, so ungefähr. Ne? Ich habe mal irgendwas gemacht, ich habe zu oft mit dem Stift irgendwas geschrieben, habe dann im Unterarm irgendwas entwickelt oder in der Rotatorenmanschette und dann ging es halt in den Arm runter und dann ging es in die Finger runter und so müsste ich das dann von hinten aufräumen. Und wir sprechen ja so von primären Triggerpunkten, das wäre der erste, der gekommen ist. Und dann ist es ganz häufig so, also ich sag jetzt mal weiteres sehr, sehr verbreitetes Beispiel aus der Rotatorenmanschette in der Schulter. Infraspinatus, haben super viele Leute Triggerpunkte drin. Und der zieht so in den Arm runter, so vorne in die Schulter rein, in den Arm, teilweise auch bis zum kleinen Finger. Und dann ist es häufiger so, dass in dem Gebiet, wo dieser Schmerz so reinstrahlt, dass wir da dann auch noch andere Triggerpunkte, so Satellitentriggerpunkte entwickeln. Und das ist dann oft schon ganz gut, wenn wir das so aufräumen. Und wie das halt so ist, manchmal finden wir es raus durch Anamnese, durch Untersuchungen, durch so Clinical Reasoning. Manchmal kommen wir dem auch so erst langsam auf die Spur, wenn wir denken, ah ja, das ist so das Ding, das ist jetzt, glaube ich, hier der wichtigste Haupttriggerpunkt. Und dann behandelt man den und das Thema kommt aber dann irgendwie wieder oder ist ein bisschen hartnäckig. Dann lohnt es sich auf jeden Fall dann nochmal woanders zu gucken. Und natürlich, also für mich passt Dry Needling, muss ich immer sagen, perfekt ins osteopathische Setting. Also wir kennen uns ja mit Muskeln aus, wir kennen uns mit Gewebs, Empfindlichkeiten und Verdichtung auf. Nur, dass wir da jetzt mit dem Finger drauf drücken, nutzen wir jetzt eine Nadel. Ist halt eine etwas, naja, etwas handfestere Methode. Ist ein bisschen, tut weh durchaus mal, ne? Aber wir können es halt sehr gut verwenden. Wir können dann das Ganze drumherum bearbeiten. Warum tut die Schulter weh? Vielleicht ist es ursprünglich mal eine Sache vom Zwerchfell gewesen oder von der Leber oder vom Brustkorb oder von der Hand oder sowas. Also nur weil wir da jetzt mit den Nadeln arbeiten und die einen Augenblick drin lassen, heißt es ja nicht, dass wir nicht noch sehr viel Zeit haben für andere Sachen oder halt eben auch noch so unsere osteopathische Diagnose ablaufen lassen können.
Ja, hast du wohl recht. Und ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich verschiedene Menschen in verschiedenen körperlichen Ausführungen habe, gibt es ja auch durchaus Punkte, wo ich mal etwas tiefer stechen muss und manchmal ist es etwas oberflächlicher. Ja. Gibt es da dann sowas, wenn du Bullseye auf diesen zentralen Punkt triffst, dass du quasi so einen Widerstand hast oder leuchtet dann irgendwo ein Lämpchen oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist es der Schrei des Patienten, der dann die Tiefe bestimmt, wie sieht's aus?
Es ist ganz interessant, weil das, was wir lernen in der Osteopathie oder als Physio und so weiter, wir lernen ja auch so langsam zu palpieren. Ne? Am Anfang hast du da keinen Plan, wo finde ich hier den Knochenpunkt an der Sips zum Beispiel oder wo finde ich das Akromion oder Kniegelenksspalt und irgendwann ist das halt relativ easy. Da kannst du so ein bisschen rüberfassen und dann, okay, da ist es. Und ähnlich ist es auch mit der Nadel. Du lernst halt mit der Nadel zu palpieren, also in die Tiefe so vorzugehen. Ah, ja. Und dann, wo du jetzt über verschiedene Körper gesprochen hast, also zum Beispiel durch Fettgewebe, da rutscht man eigentlich relativ schnell durch. Und da ist es auch immer ganz gut, wenn man das erstmal komprimiert, sodass man das Fett quasi ein bisschen zur Seite schiebt und dann in den Muskel reingeht. Und da ist es auch unterschiedlich. Also man merkt manchmal, dass man so durch eine Faszienschicht durchpiekst, ne? Da ist so ein Widerstand, so ein halbelastischer, fester Widerstand und dann bist du durch. Mhm. Du musst dich anatomisch gut auskennen, dass das nicht zufällig die Pleura ist oder was auch immer. Nee, aber das. Und dann gibt es manchmal auch so ein Gefühl wie Styropor, das knatscht und quietscht dann auch so richtig, wo du halt einfach in so einem häufig dann verdichteter Muskulatur oder in so einem verdichteten Hartspannstrang drin bist.
Ja.
Und ob du dann wirklich den Supertreffer gelandet hast, weißt du in der Regel, wenn es diese Zuckungsreaktion gibt, also nicht, dass der ganze Patient zusammenzuckt, sondern dass halt wirklich diese Muskelfaser, wo dieser Triggerpunkt drin sitzt, wenn du den genau triffst, dann zuckt diese Faser im Muskel, das siehst du so. Mhm. So ein kurzes Zzzz. Und das versucht man auszulösen, das ist eigentlich ideal, wenn man das hat, weil dann ist man sich 100% sicher, da ist das Zentrum der Geschichte. Und dann wird die Nadel vor und zurück und ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts geschoben, sodass du das halt mehrfach auslöst. Und man weiß sogar, 6-mal so ein Local Twitch auszulösen, ist ideal. Öfter braucht man es nicht. Das macht die Ergebnisse nicht unbedingt besser. Genau. Und meistens, wie das halt so ist, wissen die Patienten auch sehr gut Bescheid, ob du da einen Treffer gelandet hast oder nicht. Weil das ist nun leider dann eine Sache, die ein bisschen schmerzhaft ist. Und das ist, muss ich auch sagen, aber sehr individuell unterschiedlich. Ich habe Leute, denen ist das zu krass so. Die sagen, okay, wir probieren das mal aus, sagen aber, ja, war gut, aber das war mir dann doch ein bisschen zu wild. Dann gibt es viele Leute, die sagen, ja, das tut schon ein bisschen weh, aber auch nicht schlimmer, als es sonst weh tut, wenn sie da mit dem Daumen drauf drücken. Und dann gibt es wiederum Leute, die sagen, boah, das ist echt angenehm, ist wie so eine tiefe, intensive Massage. So, das ist, ist zwar eine Nadel, aber das stört mich nicht. Und das ist endlich mal richtig on point behandelt. So richtig angenehmer, leichter Schmerz. So ist es halt individuell sehr, sehr gebreitet. Und auch viele Patienten, die das ablehnen. Also nicht viele, aber immer mal wieder, ne? Und das ist völlig klar, wenn irgendwer das irgendwie ablehnt und so, wird es halt nicht gemacht, machen wir was anderes, kein Ding.
Ja, ich hatte jetzt einen osteopathischen Kollegen in Behandlung, der auch needelt und der hat Unterarmprobleme und hat sich da selber ein bisschen bearbeitet und dabei den Medianus getroffen. Aber also er hat es sofort gespürt, dass es bis in die Finger gezogen hat, hat dann die Nadel wieder hochgezogen und sagte, ah, ich muss ehrlich sagen, 3 Tage lang habe ich da schon einen beleidigten Nerv gemerkt. So. Also irgendwie jetzt keine Taubheit oder auch kein Ausfall, aber so in Form von Paresthesie, ein bisschen Missempfindungen, Kribbeln. Also der war schon so ein bisschen angemacht und seitdem ist er so ein bisschen vorsichtig, weil es gibt natürlich auch diffizile anatomische Bereiche, beziehungsweise ja auch interindividuelle anatomische Unterschiede bei den Menschen, die wir von außen gar nicht großartig interpretieren können. Und naja, da hat man natürlich auch manchmal eine mehr oder weniger positive oder negative Überraschung zwischendurch, so wahrscheinlich.
Ja, genau, das kann schon sein. Also so gesehen, wenn man selber sich nadeln kann, das habe ich nämlich auch überwunden, diese Schwelle, dass ich mich mittlerweile sadomasochistisch mir selber Schmerzen zufügen kann. Wenn du so eine Erfahrung mal gemacht hast, dann weißt du, okay, krass, ja, ne, das ist der Grund, warum man dabei aufpasst und warum es eigentlich auch für jeden Muskel, den es gibt, gibt es halt auch klare Richtlinien, ne? In welche Richtung solltest du stechen? Ich sag jetzt mal, wenn du sehr nah an der Brustwirbelsäule arbeitest, solltest du halt dann irgendwie nicht so von unten nach oben reinstechen, weil das theoretisch in Richtung der Facettengelenke gehen könnte, also zwischen die Facettengelenke, dass du da in das ins Rückenmark reinkommen könntest. Sowas zum Beispiel, ne? Oder halt auch die Länge der Nadel dem anpasst, dass du nicht in Nähe des Thorax kommen kannst oder sowas. Und auch Variation, also interessantes Beispiel dafür finde ich immer, ist der tibialis posterior Muskel, ne? Also unten im Schienbein tief in der Wade drin. Den hast du bestimmt auch. Hast du ja auch für Erkenntnis mitgemacht. Alle Leute, die da häufig mit arbeiten, wissen, dass das ein sensibles Ding ist. Und super oft Triggerpunkte und eigentlich gut zu nadeln, aber eigentlich wird zum Beispiel empfohlen, den nicht zu nadeln, weil es da halt wirklich viele anatomische Varianten gibt, ne? Wie die Arterien, Gefäße, Venennerven da hinten entlang laufen, sodass es jetzt auch nicht so unwahrscheinlich ist, da mal ausnahmsweise was zu treffen. Also da gibt es viele andere Muskeln, wo man halt sehr safe arbeiten kann oder wo man klar sagen kann, die und die Variante kennt man nicht oder so. Ja.
Hast du Erfahrungen gemacht, wenn wir sprechen ja viel über die muskuläre Ebene, wo die Nadel wirkt, das Durchstechen von der Haut und auch von den verschiedenen Faszienschichten ist ja auch ein Reiz jetzt erstmal auf diese Strukturen. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, was das mit Bindegewebe veranstaltet, das Nadeln? Oder ist das einfach nur quasi so ein Kollateral? Schaden ist es ja nicht, aber wird es einfach so hingenommen erstmal?
Also früher hätte ich gesagt, hört auf mit diesem ganzen sinnlosen Reingepiekse, wenn es nicht wirklich dieses Dry Needling ist, was halt wirklich in diesen Muskeltriggerpunkt reingeht, wo wir dann diese lokale Zuckungsreaktion haben. Ne? Mhm. Weil das ist, du hast ein klares Bild, man weiß genau, es gibt diese Triggerpunkte, man weiß genau, dass ein chemisches Milieu drin verändert, ne? Und wenn man dann so einen Twitch hat, dann wird das halt gelöst und so weiter. Ganz klar rationale Handlungsanweisungen so ungefähr. Ne? Und dann gibt es halt auch Leute, die schon immer irgendwo irgendwas reingepiekst haben. Und mittlerweile sehe ich das ein bisschen entspannter, weil es halt auch gerade wiederum die Studienlage gezeigt hat, dass es halt so Sachen aus zum Beispiel Akupunktur gibt, die man sich im Dry Needling hätte abschauen können. Zum Beispiel halt eben auch andere Strukturen zu nadeln, als jetzt nur auf diesen Triggerpunkt sich zu fokussieren. Ne? Mhm. So dass man halt nämlich auch in eine Faszie reingeht oder halt auch eben in eine Sehne. Also zum Beispiel so longitudinal in eine Sehne rein. So habe ich früher auch gedacht, ey, was soll das? Irgendwo einen Nadeln sinnlos reinzuschieben, aber ganz so sinnlos ist es wohl doch nicht. Also es gibt so ein paar vorzeitige Studienergebnisse, die sehen eigentlich ganz gut aus, aber es gibt jetzt noch nicht so den ganz klaren Erkenntnisweg, dass man sagt, longitudinal ist besser als jetzt 90 Grad Winkel in die Sehne von der Seite so rein. Genau, beim Nadeln muss man sagen, gibt es halt auch sehr viele unspezifische Effekte halt, ne? Also alleine, dass du deine Nadel reinpiekst, ist schon echt ein großes Placebo auch so. Aus alten Akupunkturstudien weiß man ja auch, oder hat man in einigen gesehen, dass es da gar nicht so drauf ankam, ob jetzt wirklich dieser Shin Men Ming Hung Punkt gefunden wurde oder ob es halt irgendein Punkt ist und da die Nadel reingepiekst wurde, so ungefähr. Also Ergebnisse hast du in beiden Gruppen halt. Und das ist auf jeden Fall interessant. Und eine Erkenntnis daraus ist auch, was ich halt jetzt geändert habe in meiner Praxis und auch im Unterricht dann immer, dass ich halt die Nadel, nachdem ich halt diesen Punkt wirklich gesucht und auch gefunden habe und im Idealfall so einen Twitch gab, dass ich die nicht gleich wieder rausnehme, so wie es früher gemacht wurde, sondern dass ich sie einen Augenblick drin lasse und der Reiz halt irgendwie auch länger ist. Plus zusätzlich noch so ein bisschen Drehen der Nadel, ne? Also die steckt drin und ich drehe die dann. Da hat man dann halt gesehen, dass sich so die Bindegewebsfaszienfasern um die Nadel herumwickeln, ne? Das wird so wie eine Spule so aufgedreht. Und das gibt halt einen ganz spezifischen faszialen Effekt, dass es halt so einen lokalen Stretch nochmal gibt im Bindegewebe.
Ja, und reißt auch quasi einige Fasern, die vielleicht ein bisschen zu sehr auf Zug sind, mit ein. Vielleicht. Ne? Also wie so eine, vielleicht, ja, so ein bisschen vom Bild her wie so eine Pasta, die man mit der Gabel aufrollt, die sich dann quasi um die Gabel windet. Ja.
Ja,
gut. Ja, interessant. Es gibt ja auch Menschen, die mit so Dauerakupunkturnadeln rumlaufen, so ein Dauerniedeln so tief im Muskel, das macht aber keinen Sinn, dass die Leute da jetzt den ganzen Tag durch die Gegend flitzen, oder?
Das tut auch dann noch zu sehr weh wahrscheinlich. Ja, das tut zu sehr weh. Diese Mikro-Dauernadeln, die sind ja, wie lang sind die? Ein Millimeter oder zwei oder so vielleicht höchstens?
Ja, ich glaube.
So um den Dreh, ja, auch da könnte man über Sinn und Unsinn sprechen. Verwende ich nicht. Und mit diesen langen Nadeln, nee, ich glaube nicht. Die gucken ja auch raus und dann läufst du da irgendwo gegen und dann rammst du sie dir doch noch in die Dura rein oder sowas. Nee.
Wo ich es mir interessant vorstellen könnte, wäre ja bei diesen Bruxismus-Patienten, die halt jede Nacht ins Trainingscamp gehen, um sich den Masseter und den Temporalis hochzupuschen. Gehst du da in die Wange rein, um Masseter zu bearbeiten?
Ja. Super häufig mit Triggerpunkten behaftet die Dinger, ne? Wie du schon sagtest, jede Nacht wird da rumgemahlen oder so oder auch tagsüber. Das ist oft so aufgefasert da, dass es halt sich wirklich lohnt. Also das ist richtig verändert und verdichtet das Gewebe da. Ja, da weiß man genau, so der Muskel ist so und so dick. Da brauchst du auch einen flachen Winkel, um da nicht durchzupieksen. Ne? Du könntest halt auch da durch die Wange durchstechen, dann bist du auf einmal im Mund oder am Zahnfleisch oder so. Und nimmst da halt dementsprechend kurze Nadeln und palpierst das sehr genau und gehst dann rein und auch den Temporalis-Muskel, der halt oben auf der Schläfe am Knochen ist, der ist wirklich sehr dünn, aber sehr kräftig und auch da fiedelt man die Nadel so langsam rein und man müsste da die Arterie darauf Acht geben, aber eine Arterie zu palpieren kann man ja auch. Besser wär's, genau, wollen wir auch nicht reinpieksen.
Ja.
Ja, das sind entsprechend dünne Nadeln, gut palpieren vorher und die Einstichstiefe und den Einstichswinkel wählen wir halt so, dass es eher oberflächlich bleibt.
Mhm. Und ich habe das schon mal bei Akupunkturanwendungen gesehen, dass bei zum Beispiel Kopfschmerzpatienten viele Akupunkturnadeln relativ senkrecht im Schädel drin stecken, auch oben auf der Kalotte und so. Was ich jetzt durchaus als Kontaktpunkt mit dem Periost des Knochens auch irgendwie in Verbindung bringen würde, was ja auch schmerzhaft ist, aber vielleicht auch manchmal der Reiz, der da gebraucht wird. Würdest du mit dem Nadeln dann auch bewusst solche Ziele angehen oder geht es dann immer nur auf die muskuläre Ebene?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich klammere ja so ein bisschen diese Sichtweise der chinesischen Medizin oder auch teilweise japanischer Medizin, die haben ja auch so Nadelsysteme, klammere ich so ein bisschen für mich aus, so diese Energielaufbahn oder Periostreizung. Ich sehe aber immer wieder, dass es dann auf einmal doch innerhalb, dann zieht das weiter weg als jetzt irgendwo dieses klassische Muskeltrigger-Pattern, sondern halt irgendwo ist es dann doch der Gallenmeridian oder man kann es mit dem Gallen- oder Nieren- oder Blasenmeridian erklären. Und dementsprechend habe ich ein bisschen rumexperimentiert auch mit Periost. Also klassisch, wenn man jetzt zum Beispiel Gluteus medius behandelt, ne, seitlichen Beckenmuskel, der ist echt groß, da brauchst du lange Nadeln. Und wenn man da kann man eigentlich kaum was falsch machen. Wenn man da mehrfach die Nadel hoch und runter bewegt, merkt man manchmal, dass man auf den Knochen stößt. Das ist auf einmal ein harter Anschlag, ne? Das macht normalerweise gar nichts, das merken die halt auch nicht. Ist aber auch nicht so eine Region, wo du so ein empfindliches Periost hast. Immer mal wieder experimentiert habe ich mit Epicondylitis lateralis, also Tennisellenbogen, wo man dann, ne, wenn man da so reingeht in die Muskeln und dann bis ans Periost rangeht, bei einigen Leuten ist das sehr schmerzhaft, bei anderen nicht. Und das habe ich auch schon mal probiert, bin aber noch so unentschlossen, wie gut die Ergebnisse da sind. Und ich bleibe dann lieber bei der klassischen myofaszialen Schmerznummer.
Was ist denn mit so Schleimbeuteln? Da sollte man ja am besten jetzt nicht so drin rumpieken. Also bewusst nicht, genau. Aber passiert ja vielleicht mal irgendwie. Kann das irgendwie Probleme erzeugen?
Hattest du das könnte schon ich was? Mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen, ja. Also für jeden Muskel weiß man ja so ganz grob, wo die Triggerpunkte sind. Und man kann halt ja eben auch anhand der Literatur oder ich habe jetzt für jeden Muskel, die ich im Kurs abhandle, sage ich immer genau, das und das und das sind die Kontraindikationen, beziehungsweise das sind die Sachen, wo man nicht reinpieksen wollte. Schleimbeutel sind nicht so oft dabei. Also das wäre dann schon, wenn wir jetzt in der Trochanterregion bleiben, ne, Hüftaußenseite, da gibt's ja Schleimbeutel jede Menge. Aber so diese Triggerpunkte, die wir haben, die sind meistens weiter oben gelegen. Und ich kann mir schon vorstellen, in einen richtig fett entzündeten Schleimbeutel in die Bursitis reingepiekst zu kriegen, mehrfach rumgestochert, nicht so gut, ne? Nicht.
Du könntest wahrscheinlich eine Bursitis dadurch setzen, gehe ich mal davon aus.
Könnte.
Ich glaube, wenn der wirklich angeschwollen ist, wie so ein Student's Elbow und du piekst da mit einer Nadel rein, dann ist wahrscheinlich nicht so geil.
Nee, genau. Also so Entzündungen, die man so von außen sehen kann, ist eine Kontraindikation. Ne? Also wenn es richtig dick ist, angeschwollen ist und vielleicht auch noch heiß ist, vielleicht auch noch gerötet ist, das ist eine Kontraindikation. Da gehen wir mit den Nadeln nicht rein.
Wie sieht's mit Narbengewebe aus? So?
Ja.
Das könnte ich mir ja vorstellen, ist wahrscheinlich vergleichbar wie diese Spaghetti-Nummer, dass du da unter der Narbe irgendwelche Punkte löst oder Verklebung aufreißt oder wie auch immer man das nennen will.
Ja, genau. Immer mal wieder habe ich Narben, die wirklich komplex sind und hartnäckig sind und da hole ich tatsächlich auch die Nadeln raus. Ich mache es dann häufig so, angenommen, das ist jetzt mal so eine längere Narbe, eine Schnittnarbe und dann ist jetzt vielleicht das letzte Drittel so richtig fest und da kann man die Nadeln halt nehmen und von allen Seiten entlang der Narbe reinpieksen, so, ne, von oben, von unten, von links, von rechts und die bewege ich dann auch immer. Also erste Nadel rein, vorschieben, zurückschieben, gucken, wo ist die Verdichtung, wo wird's fester, wo ist es vielleicht auch schmerzhaft und wo geht die Narbe auch mit, das sieht man dann, dass es dann nicht die Nadel durch das Gewebe durchrutscht, sondern die zieht die ganze Narbe so ein bisschen mit, ne, und dann bleibt die Nadel drin, dann kommt die nächste Nadel und dann wird ein Zentimeter weiter zum Beispiel oder einen halben Zentimeter weiter gearbeitet, so dass man das so schön ringsherum genadelt hat und bewegt hat und das Ganze bleibt einen Augenblick drin. Und ja, das hat ganz gute Effekte. Also erstmal so dieses Auflösen, was man mit den Fingern sonst vielleicht nicht hinkriegt und dann halt eben so diese gewollte lokale Entzündung, ne? Dass sich das halt irgendwie auflöst und eine kleine Entzündung gesetzt wird, das ist eine Sache, die dabei ganz gut funktioniert. Also hartnäckige Narben, das ist nochmal ein bisschen andere Technik und andere Herangehensweise als diese klassischen Muskeltriggerpunkte.
Und diese geschwollenen Narben, also diese wulstigen Narben, die sich nach außen wölben, aber schon vielleicht abgeheilt sind, also gar nicht mehr so stark durchblutet und im Prozess sind, gießt du auch mal da unmittelbar an diese Schnittnarbe dran oder bist du immer nur eher im umliegenden Gewebe?
Also meinst du jetzt auch in der Heilungsphase noch?
Sag du es mir.
Ja, nee, nicht so gerne. Also so in Heilungsphasen, da gibt es auch so Ideen dazu, dass du das dadurch stimulierst und halt eben die Heilung richtig auch anregst. Aber na, ich glaube nicht so da mitten rein. Nee, das mache ich eigentlich nicht. Also die Narben, die ich häufig sehe, die sind halt eher älter. Und wenn ich welche sehe, die noch im Heilungsprozess befinden, dann gibt es da auch schöne Techniken, ne? Mit der Hand zu stimulieren, steril auch teilweise drüber, so eher mit leichterem Druck. Aber im Heilungsprozess nadel ich persönlich nicht. Ideen dazu gibt es, aber die haben sich mir jetzt nicht so ganz erschlossen. Und da sehe ich andere Sachen im Vordergrund.
Okay. Ist dir so mal irgendwas untergekommen, vielleicht bei Sängern oder dergleichen, dass man auch auf die Zunge gegangen ist? Gibt es da, weil es ist ja auch ein muskuläres Gewebe, aber eigentlich eher nicht so Triggerpunkte haftet? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Ja, so hier infrahyoidal oder suprahyoidal, okay. Gibt es das schon, ne? Also diese Digastricus-Nummer oder die ganzen Mundbodenmuskeln, die wir haben. Das kann man schon mal machen. Ich habe es schon mal gemacht, von außen an so ein paar Sachen, wo ich mir sicher war, dass das wirklich muskulär war. Kleine Nadel, ein bisschen überstreckt und dann rein, so mit Leuten, die Vertrauen zu mir haben und da offen sind.
Gibt es Menschen, die Vertrauen zu dir haben?
Ja, ich vermute mal.
Du fixierst sie doch immer.
Ja, genau, Kopf schön mit dem Gürtel festgebunden. Und Beißholz natürlich. Man kann ja auch in den Mund so reingreifen. Du kannst den Mundboden ja von unten greifen und dann auch unter der Zunge dann da so rein. Ne? Das bietet sich manchmal an, weil du dann mit dem Finger, der dann halt unter der Zunge im Mund drin ist, da kannst du dann ja auch so reindrücken und dann piekst du auf deinen Finger drauf zu, dass du weißt, in welche Richtung das geht, dass du nicht durchpiekst und dass du dir im schlimmsten Falle würdest du dich dann selber pieksen, was auch eigentlich nicht gewollt ist, aber zumindest verletzt du den Patienten dann irgendwie nicht an der Zunge.
Wenn man so im sichtbaren Feld des Gesichtes oder des Halses oder dergleichen arbeitet, setzt du mit den Nadeln auch Narben? Also sieht man dann hinterher, wo man gestochen ist oder verwechselt das?
Es ist ganz selten so, dass es blutet. Die Nadel ist ja wirklich dünn, ein Viertel Millimeter so ungefähr. Dass je nachdem, ob man da vielleicht ein kleines Venchen, Venole irgendwo vielleicht getroffen hat, das kann sein, dass es hinterher dann so leicht blutet. Und dann komprimiert man das mit einem Tupfer oder irgendwie sowas. Und dann hat man da manchmal leicht bläulichen Fleck. Ne? Und man kann vielleicht auch ein kleines Pflasterchen draufkleben.
Okay, aber das vergeht ja. Aber es ist jetzt keine sichtbare Vernarbung. Ich habe mal einen Blutegel am Arm gehabt, so bei einer Fortbildung. Und den Mercedes-Stern von dem Blutegel, den trage ich bis heute. Ich finde es auch cool, aber ich kann mir vorstellen, dass man das jetzt nicht unbedingt im Gesicht haben will, wenn man mit dem Leben noch nicht abgeschlossen hat und noch Hoffnung hat, irgendwie, dass es gut werden kann.
Nochmal auf den zweiten Frühling. Nee. Also dafür sind die Dinger zu klein.
Hast du schon mal ein Ohrloch gestochen damit? Kann man auch machen wahrscheinlich, oder?
Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe mal mit Ohrakupunktur rumexperimentiert. Das habe ich mal von einem Kollegen, der hat mir so ein paar Sachen gezeigt, dass der ganze Körper im Ohr abgebildet ist. Und da hast du ja auch sehr dünne Nadeln normalerweise. Ich hatte aber nur meine Standardnadeln und habe mir dann halt durchs Ohr durchgepiekst. So.
Das sieht dir ähnlich.
War nicht gewollt.
Du bist ein kleines Schlitzer. Ja.
Ohrschlitz, genau.
Ja. Okay. Ja, also ich glaube, wenn du mit so einer Nadel hinter mir hergerannt wärst beim Marathon, dann hättest du mich wahrscheinlich unter 4 Stunden durchs Ziel gejagt. Also
100 Pro.
Das hätte ich dir auf jeden Fall nicht gegönnt, mich zu quälen. Aber ich muss sagen, ich bin nicht abgeneigt, was das Ganze angeht. Also ich selber nadel ja nicht, aber ich habe schon von einigen Menschen, die sowohl die Ausbildung zum Dry Needle Therapeuten gemacht haben, als auch als Patient einfach sich needeln lassen haben, die davon überzeugt waren. Und ich habe, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesagt, wir hatten da mal so einen ganz hartnäckigen Schambeinentzündungspatienten, wo wir wirklich das ganze Feuerwerk von Orthopädie und Osteopathie und Physiotherapie draufgehauen haben. Und dann war es eine Nadel im Rectus Abdominis und 20 Minuten. Ich glaube, er sagte, die Nadel war 20 Minuten da drin. Ist das realistisch?
Kann man machen. Das sind so die neueren Erkenntnisse, ne? Das, was ich vorhin sagte. Früher hätte man die einem wieder rausgezogen. Mittlerweile weiß man, es kann sich auch lohnen, die einen Augenblick drin zu lassen.
Ja. Ich war nicht dabei, aber er sagte, das Ding hätte sich gebogen wie ein Säbel und danach war gut. Also das war der Game Changer. Und die Bauchmuskulatur hatten wir mehrfach in den Händen, konnten es aber mit unseren klobigen Händen von außen scheinbar nicht auflösen, das
Thema. Ja, richtig, genau. Ich sage ja immer, es ist Profizeug, so, du kannst sehr viel rausholen, du hast halt diese Präzision, die du anders nicht hast, ne? Dass du wirklich das knackige Ding gelöst kriegst, wirklich so das Zentrum dieses myofaszialen Triggerpunkts gelöst kriegst, was du mit den Wurstfingern nicht so richtig zu fassen kriegst. Natürlich hast du da auch theoretisch mehr Risiken, aber das kann man ja ziemlich gut umgehen. Da gibt es für jeden Muskel genaues Protokoll, wo in welcher Position man safe nadeln kann, und auch Bauchmuskeln sind normalerweise im Kurs mit drin, dass halt der gerade Bauchmuskel, dass du den durchaus von der Seite, vielleicht aber auch von oben, dass du da halt relativ safe rangehen kannst, ohne Gefahr zu laufen, in die Bauchhöhle reinzustechen.
Alter, da hätte ich gar keinen Bock drauf.
Ist nicht so schlimm.
Für dich nur später vom Kadi, aber... Ja, okay. Spannend. Was waren so deine größten Erfolge, wo du das Gefühl hattest, so krass, was habe ich hier hingekriegt?
Ja, also ich hatte jetzt diese Woche, hatte ich, so krass ist es jetzt auch nicht, aber ich hatte nochmal in die Akte reingeguckt, dachte, oh okay, wir haben ja gerade erst die zweite Behandlung und irgendwie 7 Jahre Kopfschmerzen sind verflogen, so ungefähr, ne? Mit als Privatpatientin mit diversen Anwendungen, Osteopathie, Physiotherapie, ärztliche Art und Weise, da waren es halt einfach dann ein paar Nadeln im oberen Rücken und suboccipital, die halt das Ding einfach gelöst haben, so, und das ging halt ganz gut. Und ein Fall, den ich auch schon mal hier vorgestellt hatte, war die Mittelhandknochen, die auch schon eine sehr lange Odyssee hinter sich hatte, auch beim Psychologen letztendlich gelandet war, weil es halt als psychosomatisch abgestempelt wurde. Und dann ging es auch wirklich, nach der ersten Behandlung war schon eine Riesenbesserung da. Und ich glaube, es waren nicht mehr als 3 Behandlungen dann, die dann halt gut waren. Und manche alte Narben sind super gelaufen. Einen richtig vergnurksten Daumen, den habe ich auch mal wieder richtig hingekriegt, der halt auch schon diverse Probleme hatte, also chronische Probleme, aber auch ganz akut so richtig angeschwollen war und so. Ich habe zwar vorhin von nicht Entzündung gesprochen, aber da waren die Schwellung war irgendeiner anderen Natur. Da erinnere ich mich auch noch dran, dass ich da sehr happy mit war. Und immer mal wieder auch, diese Kieferproblematik, die primär muskuläre Bruxismusproblematik, dass man da endlich auch diese ganzen Knubbel aufgelöst kriegt.
Wenn wir von Knubbel und von irgendwelchen vom körpereigenen gebildeten Faserverfransungen sprechen, dann muss ich auch gerade an das Mortenneurinom gerne im Mittelfußbereich dran denken. Hast du da schon mal Erfahrung gesammelt, ob man das vielleicht sogar auch auflösen kann? Ist wahrscheinlich super schmerzhaft, oder?
Ja, nee, würde ich glaube ich nicht.
Ist ja auch so eine nervale Wucherung irgendwie mit einigen Verästelungen. Und nicht mal reinhacken und totstechen das Ding. Wie ist denn?
Das lassen wir mal lieber sein.
Wenn du sagst Mittelhandknochen, da musste ich gerade an Mittelfuß denken.
Ja, Mittelfußknochen, die kann man durchaus nadeln, so, ne? Meistens eher von Dorsal, da ist halt die Fußsohle zu empfindlich, da mit der Nadel reinzupiksen, aber von Dorsal kannst du gut machen. Da musst du halt dann die Arteria dorsalis pedis zum Beispiel auch halt irgendwie sicherstellen, dass du die nicht gerade unter den Fingern hast. Aber ansonsten geht das ganz gut.
Alright. Gut.
Ja.
Nächsten Marathon darfst du mal. Wenn ich nochmal einen Marathon laufe, darfst du mal eine Nadel in mich reinstecken.
Ja, auf jeden Fall. Gerade hinterher ist das auch ganz gut. Da habe ich ein paar Patienten, die sich halt einfach zu sehr ausgepumpt hatten in diversen Sportarten. Also ganz häufig Marathonläufer, Triathleten, auch einmal irgendwie ein Surfer oder andere Crosstrainer, die halt einmal zu viel gemacht haben und der Muskel ist nie wieder locker geworden, so ungefähr. Und da kann Dry Needling auch sehr gut funktionieren, ne? Dass man da dann halt einfach so einen Reiz reinsetzt, dass der Muskel endlich mal wieder regenerieren kann. Also von daher ist es auch gerade hinterher als regenerationsunterstützendes Tool oder als Behandlung natürlich auch ziemlich gut.
Alright, let's see.
Ja. Du mir sei, genau, mir sei gestattet, dass ich ja auf meinen Dry Needling Kurs hinweisen möchte.
Ja, das ist doch
in Ordnung. Ungefähr in 3 Monaten stattfindet in Hamburg, 14. 15. August, mitten in der Hamburger City, Donnerstag und Freitag, also auch so wieder Work-Life-Balance freundlich. Und der Kurs ist nur 2 Tage, der ist nämlich halt mehr oder weniger auf unsere Hörerschaft zugeschnitten. Das heißt, alle, die sich da schon gut mit auskennen, also alle, die schon Vorkenntnis haben in der Muskulatur, am besten auch mit myofaszialen Triggerpunkten, gut palpieren können, dann kann man nämlich die Methode ziemlich gut lernen. So, dann kann man wirklich sehr viel in der Praxis arbeiten und dann hat man auch in 2 Tagen eine ziemlich gute steile Lernkurve, sodass man das halt an den allerwichtigsten Muskeln, die wir so sehen bei Thema Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Ellenbogen und auch anderen Problemen, die man dann schon sehr gut anwenden kann.
Alles klar.
Wir versuchen es zu verlinken. Hat bisher nicht geklappt bei den anderen Folgen. Dennis, das ist deine Aufgabe.
Ich muss die Konkurrenz klein halten, Junge. Was ist los mit dir?
Ja. Genau. Ja. Ja, ist ein Ding, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Also es ist eine Methode, ich mache das jetzt seit über 10, 12 Jahren. Und es macht immer noch Bock und auch das zu unterrichten macht echt Bock.
Ja, ich kenne auch viele Leute, die du schon unterrichtet hast und die waren immer ganz angetan davon. Also sie haben das nicht als verlorene Zeit wahrgenommen und nutzen okay. Das mal mehr oder mal weniger. Man muss natürlich auch so ein bisschen dann irgendwann die Traute haben, das anzuwenden und auch das Setting haben, um die hygienischen Voraussetzungen alle zu erfüllen. Also Richtig. Man kann es natürlich illegalerweise an der Bushaltestelle auch mal so probieren, aber wenn man damit wirklich arbeiten möchte, und dann sollte man sich schon Gedanken machen. Aber das lernt man alles bei Klaas im Kurs,
ja.
Was es da gilt, welche Versicherungen wichtig sind, welche Rechtsanwälte man am besten schon Gewehr bei Fuß haben sollte und so weiter und so fort.
Genau.
Welche Zellen in Hamburg, in Santa Fu gut zu belegen sind, wenn man dann doch in den Knast muss.
Und ja, so. Dass du mit Jesus zusammen in der Zelle sitzt.
So, machen jetzt mal eine Pause, Alter. Und gleich habe ich noch wirklich eine verrückte Story.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen Rechnungen erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.
Willkommen zurück aus der Pause, Klaas. Ich habe diese Story bewusst nicht an den Anfang unseres Podcasts gesetzt, weil jetzt zu späterer Stunde sind wirklich nur noch die Hardcore-Fans dabei, die zuhören, plus Kinder und Jugendliche sind vielleicht schon im Bett. Wir hatten bei uns in der Praxis wirklich die verrückteste Anfrage, die ich in meinem Leben jemals gehört habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass du das auch noch nicht gehört hast. Und zwar haben wir als Spezialgebiet bei uns gynäkologische Osteopathie auch so ein bisschen auf der Fahne stehen. Und es fühlen sich verschiedene Menschen angesprochen, uns aufzusuchen, meistens die klassischen Themen, so Schwangerschaftsbegleitung, Endometriose, Menstruationsbeschwerden, pipapo, alles gut. Jetzt ist eine Mit-50er-Dame aus einer anderen großen Stadt Deutschlands einen ganz weiten Weg zu uns gefahren, hat vorher nichts gesagt, wo die Reise hingeht, war bei meiner Kollegin zum Termin und es gab eine Erstanamnese, alles gut, alles schön, und auf die Frage hin, was sie denn zu uns führt, sagte sie: Wissen Sie, Sie kennen vielleicht die Praktik des Fistens. Mein Mann und ich probieren das schon die ganze Zeit, aber er kommt mit seiner Hand nicht durch. Und ich wollte mal gucken, ob man gynäkologisch oder Gynäkologie osteopathisch da nicht was machen kann. Und meiner Kollegin ist innerlich alles aus dem Gesicht gefallen, was da so Phase war. Und stellte sich dann weiterhin raus, dass das in den Filmen wohl immer ganz locker flockig aussieht. Ach, und der Mann aber auch wohl 2 Meter groß ist und dementsprechende Hände hat. Und es funktioniert wohl einfach nicht. Und dann hat meine tapfere Kollegin sich wirklich zusammengerissen und hat nach bestem Wissen und Gewissen versucht aufzuklären und hat dann mit ihr an einigen Beckentechniken gearbeitet und also nicht intern gearbeitet. Und ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit dieser Nummer auch beendet war. Aber es war ein großes Hallo und es hat für viele Ausrufezeichen und Fragezeichen und strahlende Gesichter in unserem Praxischat gesorgt, wo wir natürlich fachlich dann uns ausgetauscht haben, was man denn für eine Diagnose auf die Rechnung schreibt, auch zum Beispiel. Das kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und um diesem Umstand ein Lied zu widmen, erinnere ich an das legendäre Albumcover der Pop-Punk-Band Blink-182, Enema of the State, wo eine holde Dame sich einen großen Latex-Handschuh über die Hand zieht, und aus diesem Album packe ich auf unsere Musikanten-Playlist den Track What's My Age Again? Und bei weitem nicht so spektakulär, aber auch immer mal wieder in meiner Praxis auftauchen, sind Menschen mit dem Restless-Leg-Syndrom, ganz andere Geschichte, jetzt ganz anderer Cut. Und da ist mir jetzt neulich nochmal der Track Restless von Kack Motherfucker über den Weg gelaufen. Ein schöner Track, den packe ich auch nochmal da drauf. Viele Restless-Leg-Syndrome irren auch so ein bisschen hilflos wie die Lemminge umher und wissen nicht so richtig, wer ihnen wie helfen kann. Ich glaube, auch da liegt viel Wahrheit in zylinderförmigen faszialen Distorsionen entlang der ganzen Beine, aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine ganze eigene Folge. Was hast du auf die Playlist zu packen?
Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt erstmal eine rauchen muss nach der Story von dir, obwohl ich eigentlich gar nicht rauche, aber so fühle ich mich gerade.
Alter, das war wirklich...
Ja. Ich habe zwei sehr einfache Sunshine-Songs mit drauf. Eine Band, die ich sehr gerne höre, Old J, hat so einen richtig funky Song, With My Left Hand Free. Ich interpretiere das so, dass man halt einfach, wenn man so als Kind Fahrrad gefahren ist und halt mit der linken Hand oder mit der rechten Hand die vom Lenker hatte und endlich mal mit einer Hand fahren konnte. Auf jeden Fall transportiert der Song sehr viel Fröhlichkeit. Und ein anderer Song, der sehr viel Fröhlichkeit und Sonnenschein transportiert, ist von Bigger Ranks, französischer Reggae-Artist, Sunshine on My Face.
Guck doch mal. Wunderbar. Dann bring mir doch jetzt auch nochmal ein Sunshine aufs
Gesicht. Lass uns das Ding schnell zu Ende bringen, heute. Es reicht echt langsam. Kette, Pectoralis, na gut, kommen wir nochmal zum Beckenboden zurück. Wie hätte man das Problem über den Pectoralis, über die Brust gelöst?
Pectoralis. Hast du ja häufig ein Pectoralis minor stark angespannt, darüber major, die haben eigene fasziale Hüllen natürlich, die auf dem Brustkorb liegen und an ihren Kanten übergehen in die Bauchdecke und vielleicht eine Region, die wir noch nicht so häufig drin haben, gehabt haben, ist die Linea alba, die häufig wo häufig viel Spannung geladen ist, wo auch was zum Beispiel zum Releasen von Schockmomenten häufig genutzt wird, wenn man da sanft drauf geht und dieser Faszie einfach ein bisschen Platz zum Spielen gibt und die entlang runtergefahren zum Bauchnabel, über den Bauchnabel gehend, zieht dann natürlich zur Symphyse. Und über diesen Kontakt von der Symphyse sind wir dann auch schnell über fasziale Züge am Beckenboden. Ich überlege gerade, du hast ja vom Bauchnabel noch Verbindung zum Peritoneum und auch von da natürlich nochmal innerlich in Kontakt zum Beckenboden. Und das soll mal heute eine einfache myofasziale Kette sein. Und in diesem Sinne, das liebe Leute, passt auf euch auf.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber und schickt uns gerne ein paar Diagnosevorstellungen, die ihr für diese Folge so habt. Und wir hören uns das nächste Mal.
Au revoir. Ciao.